ARD.
Das hat Jahrzehnte funktioniert, aber jetzt ist der Teich halt voll. Also es ist einfach so, wir merken, jetzt haben wir viele ökologische Probleme. Der Dorsch ist verschwunden. Ne? Wir sehen im Sommer diese massiven Algenblüten. Ne? Dem Hering geht es auch nicht gut. Und da ist diese Überfrachtung mit Nährstoffen einfach das zentrale Problem.
Angebissen. Der RBB Angel-Podcast mit Frieda Rössler.
Ja, Leute, recht herzlich willkommen zu Angebissen, eurer Tankstelle für gute Angelgeschichten. Die Folge mit Freddy Harbort habt ihr sicherlich genossen. Mich hat es jetzt mitten im Winter so, der Frost ist vorbei, es taut ein bisschen, tatsächlich an die Ostsee verschlagen. Und diesmal aber nicht Ostsee Mecklenburg-Vorpommern, sondern es gibt ja noch eine andere Ostsee, nämlich die von Schleswig-Holstein. Und darum soll es auch genau gehen, über die gestresste Ostsee. Und ich habe jemanden mir eingeladen, beziehungsweise jemanden besucht, der kennt sich hier richtig gut aus, denn es ist Johannes Radtke vom Landesangelverband Schleswig-Holstein, richtig?
Genau, richtig.
Hallo Johannes, schön, dass ich bei dir sein kann.
Moin, schön, dass du da bist.
Moin heißt das hier natürlich. Mensch, wo sind meine Manieren?
Immer, ganzen Tag.
Um die Szenerie hier so ein bisschen zu beschreiben, wir sind in der Eckernförder Bucht sitzen. Also hier ist noch so ein schöner Tisch, hier ist noch so ein bisschen Rasen. Danach beginnt schon dieser Feuersteinstrand und die Ostsee plätschert uns hier so ein bisschen entgegen. Die Wolken haben sich verzogen, du musst in meine Richtung ein bisschen blinzeln. Es ist einfach schon fast wie ein bisschen Frühling, oder?
Ja, ist verrückt. Genau, ich habe gerade, als wir jetzt alles zusammengebaut haben, gedacht, das ist echt der erste Frühlingstag des Jahres und es ist Mitte Januar.
Es ist Mitte Januar, ja. Aufzeichnen. Ja. Und als wir auch hergefahren sind, ist so, die Wolken sind weggegangen, der Schnee ist weggetaut. Es ist, ne?
Ja.
Ich höre noch keine Vögel, aber das Meer rauscht hier so ein bisschen. Oh, es ist schön. Und warum sitzen wir hier? Natürlich, es soll darum gehen, wie gestresst ist diese Ostsee? Wie geht es diesem Ökosystem, gerade auch aus anglerischer Sicht? Ne? Was gibt es da für Probleme? Und natürlich werden wir auch hier angeln. Das kannst du schon gerne verraten, was wir in der zweiten Episode vorhaben.
Ich glaube, zuerst machen wir Plattfisch, um zu zeigen, was in der Ostsee noch gut funktioniert. Und ja, da ist Plattfischangeln ist im Moment eigentlich nicht schwierig. Ich muss aber sagen, ich habe noch nie im Winter tatsächlich, also im Januar habe ich glaube ich noch nie auf Plattfisch geangelt. Ich weiß nicht so richtig, was uns erwartet, wie tief sie sind. Wir müssen bestimmt erstmal ein bisschen gucken. Aber ich bin trotzdem sehr optimistisch, dass wir ein paar fangen, weil davon gibt es einfach echt viele.
Eigentlich ist ja so Herbst und Frühjahr die beste Zeit für Plattfisch. Und wenn wir Plattfisch abgehakt haben, vielleicht schaffen wir noch eine zweite Fischart, worum es auch in diesem Talk natürlich gehen soll. Das ist die
Meerforelle.
Meerforelle. Und da hat Johannes wirklich Ahnung, so nenne ich es einfach mal.
Das ist mein Lieblingsfisch, ja. Und meine Lieblingsangelei. Also da fühle ich mich wohl und habe ich auch schon viel gemacht, ja.
Na, das passt doch super. Aber lass uns ganz kurz zu dir zurückkommen. Magst du dich wirklich ganz kurz vorstellen? Klar, ich habe schon gesagt, Johannes Radtke, Landesangelverband Schleswig-Holstein. Dort arbeitest du als Pressereferent, so heißt es, glaube ich.
Öffentlichkeitsarbeit. Kram.
Und wir beide kennen uns von der Angelwelt Berlin. Ja. Da durfte ich dich schon öfter mal auf der Bühne vom Deutschen Angelfischerverband auch anmoderieren. Und wir haben unter anderem ja auch schon über die Ostsee dort gesprochen. Jetzt habe ich dich nochmal im Prinzip zu uns eingeladen, beziehungsweise dich besucht, um über das Thema zu sprechen. Aber wir waren bei dir. Erzähl uns doch einfach mal so deinen kurzen anglerischen Lebenslauf. Klar, wir wissen schon, Lieblingsfisch Meerforelle.
Ja, aber ich habe ganz normal angefangen, wie man früher mit dem Angeln angefangen hat, mit Pose. Und der erste Fisch war ein Barsch.
Ja, schön.
Bis zum Hintern geschluckt und den habe ich dann auch tapfer gegessen mit Schuppen. Das werde ich nicht vergessen. Aber ja, ich habe früh angefangen eigentlich, so mit 8 Jahren habe ich angefangen mit dem Angeln und das war vom ersten Tag an, war ich komplett hooked. Also ich bin da nie wieder von weggekommen. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, nicht mehr in der Pubertät, als irgendwie andere Themen auch relevant wurden. Die mussten alle immer hinterm Angeln hinten anstehen eigentlich. Und ich habe dann, glaube ich, mit 12 meine erste Meerforelle gefangen auf Langeland damals. Da gab es dieses Projekt Hauerit Langeland, Hauerit Fühn. Das gibt es auch immer noch tatsächlich. Und da war dann das erste Mal so fühlbar die Chance, eine Meerforelle zu fangen. Vorher war das so ein illuser Fisch, den hat niemand gefangen. Ich kannte keinen, der es gemacht hat. Und ich bin dann mit meinen Eltern nach Langeland gefahren und habe dann echt beim ersten Versuch auch eine 39,5 cm lange Meerforelle gefangen. Das Maß war 40, ich habe sie echt gemessen, dreimal im Kescher liegend. Der Haken hing im Rücken auch noch, in der Rückenflosse. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe sie dann zurückgesetzt. Und das hat dann auch tatsächlich nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis ich meine erste richtige hatte. Die war dann 54 Zentimeter und das ist ein Moment, den werde ich nie vergessen. So im klaren Wasser mit einer Spinnenrute angehauen und darunter blitzt es silber auf. Und das ist ein Bild, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war ein toller Fisch und das... Spätestens seitdem bin ich dieser Fischart verfallen. Und aber ich mache auch viel anderes. Also ich bin echter Allrounder. Ich gehe auch matchen auf Weißfische und auf Karpfen. Ich gehe ganz viel Spinnfischen auf Barsch, Hecht. Also ich bin echt sehr breit aufgestellt, was das Angeln angeht.
Ich habe dich noch als Fliegenfischer im Gedächtnis.
Ja, das habe ich tatsächlich dann auch relativ früh schon begonnen. Aber das ist nie so geworden, dass ich ein reiner Fliegenfischer bin, sondern das ist für mich auch eine der attraktivsten Angelmethoden, die mir am meisten Spaß macht, weil ich einfach von dem Fisch, den ich fange oder dran habe, habe ich irgendwie das gibt mir noch viel mehr, als wenn ich den mit einer anderen Angelmethode fange, einfach nur.
Okay, das ist deine Angelbegeisterung, die klingt sehr, sehr, sehr schön. Jetzt müssen wir noch ganz kurz deinen Lebensweg nachvollziehen. Wie bist du denn zum Landesangelverband Schleswig-Holstein gekommen in der Kurzversion?
Das war eine glückliche Fügung. Ich habe zu der Zeit, als ich das anbahnte, habe ich für den Jahrverlag gearbeitet. Also ich habe da Volontariat gemacht beim Blinker damals, habe dann irgendwann diese ESOX, diese Raubfischzeitschrift leiten dürfen. Das lief aber nicht gut. Also das Magazin war da eigentlich schon so auf dem absteigenden Ast und dann habe ich kurz den Blinker geleitet und dann haben sie mich gefragt, ob ich das Fliegenfische-Magazin machen möchte und dann habe ich das, ich glaube, 3 Jahre ungefähr gemacht, 2,5 Jahre und da kam dann über Ali Segelke, dem Geschäftsführer vom DRFV, mit dem ich da schon befreundet war.
Grüße!
Danke, Ali. Kam dann irgendwie so die Idee, willst du nicht vielleicht doch in der Verbandswelt was machen, weil ich mich schon immer so auch für die politische Komponente sehr interessiert habe, der Angelei, also so ne, möglichst viel Angelei für die Angler erhalten und zu sehen, dass wir nicht zu viele Einschränkungen erfahren und gleichzeitig irgendwie so ein bisschen Anglerbildung betreiben. Und das passte dann irgendwie gut und zu dem Zeitpunkt bahnte sich in Schleswig-Holstein an, dass die auch jemanden suchten für die Öffentlichkeitsarbeit. Das war so ein bisschen eine glückliche Fügung und wir haben uns dann, habe ich den Verband kennengelernt und wir haben uns irgendwie gleich alle gut verstanden. Das ist auch wirklich wie eine große Familie da, unser Landesverband, also echt eine super Stimmung und das hat mir gleich gut gefallen und die hatten wohl auch niemand anders gerade an der Hand und dann bin ich das geworden und jetzt seit 2,5 Jahren, glaube ich, ja, über 2,5 Jahre, mache ich schon die Öffentlichkeitsarbeit jetzt für den Landesangelverband.
Schön, schön zu hören. Bist dann auch immer wieder auf der Angelwelt Berlin in Aktion getreten, hilfst da am Stand vom Deutschen Angelfischerverband und erzählst uns allen auch immer was über dieses Ökosystem Ostsee. Und ich kann mich erinnern, du hattest bei so einem Vortrag erwähnt, ja, die Ostsee ist eigentlich, das ist eigentlich eine Kloake. So, da bin ich ein bisschen hochgeschreckt und dachte so, Mensch, wieso sagt denn Johannes, die Ostsee ist eine Kloake? Magst du das einfach nochmal erzählen, warum du das so gesagt hast, wie du das gesagt hast? Jetzt nicht erschrecken, das ist keine Kloake, aber das war halt ne, so eine steile These, die sofort die Aufmerksamkeit generiert hat für dieses Ökosystem, wo man sofort aufgeschreckt ist. Wie meint denn der das? Magst du das nochmal erzählen?
Ja, das ist natürlich sehr überspitzt dargestellt.
Natürlich.
Aber es ist ja tatsächlich so, wenn man sich die Ostsee auf der Landkarte anguckt, dann hat sie einfach eine sehr lange Küstenlinie, sehr viele Anrainerstaaten. Und natürlich fließt da viel von den Landmassen rein und das ist dann doch, auch wenn es jetzt irgendwie, man sieht den Horizont und da sieht man kein Land mehr, das sieht aus wie ein Riesending. Auf der Landkarte verglichen mit dem Atlantik ist es aber wirklich ein Teich. Ne? Und natürlich macht sich in so einer relativ geringen Wassermasse das auch sehr bemerkbar, wenn da viele, viele Einflüsse von Land kommen. Und das sind nun mal, rund um die Ostsee wird intensiv Landwirtschaft betrieben. Ne, wir alle leiten unsere Abwässer über Klärwerke, aber dann doch letztendlich in die Ostsee oder in die Nordsee. Es gibt extrem viel Landnutzung, die dann einen negativen Effekt hat, die halt einfach die Ostsee seit Jahrzehnten mit Nährstoffen überfrachtet. Und Kloake ist hart überspitzt, aber am Ende ist es so, dass wir alle in die Ostsee einleiten und bisher jahrzehntelang hat das funktioniert. Ne? Es gibt ja diesen schlauen Spruch, the solution to pollution is dilution. Also die Lösung für Verschmutzung ist einfach eine Verdünnung. Das hat Jahrzehnte funktioniert, aber jetzt ist der Teich halt voll. Also es ist einfach so, wir merken, jetzt haben wir viele ökologische Probleme. Der Dorsch ist verschwunden. Ne? Wir sehen im Sommer diese massiven Algenblüten. Ne? Dem Hering geht es auch nicht gut. Und da ist diese Überfrachtung mit Nährstoffen einfach das zentrale Problem.
Lass uns genau da einfach weitermachen. Ich habe auch mich ein bisschen belesen vorher, und das Problem ist ja auch so, neben den Anrainerstaaten, also dass man sich ja immer nicht nur überregional, sondern auch über internationale Abkommen bzw. Verständigungen muss man ja reden, aber dass die Ostsee ja auch verschiedene Nutzungstypen haben. Ne? Wir haben einmal den wirklich krassen Schiffsverkehr, den Güterverkehr auf der Ostsee. Wir haben die Landwirtschaft, wir haben die Fischerei, wir haben die Freizeitfischerei, also die Angelei. Wir haben den Tourismus, wir haben den Bootstourismus. Wir haben teilweise auch Leute, die das einfach als Naherholungsgebiet nehmen. Also die Ostsee
Bauprojekte.
In Polen möchten sie teilweise Gas und Öl da vielleicht fördern, ein Containerschiff, einen Containerhafen ausbauen. Also da ist schon ordentlich Stress an diesem Gewässer, und die Ostsee ist nicht unbedingt tief.
Nee.
Und ich habe gehört, ein Wasseraustausch dauert 30 Jahre.
Das ist immer stark unterschiedlich von diesen Einstromereignissen.
Aber
und
klingt
so, ne?
alles Aber im Schnitt, irgendwie ja. nicht cool,
nee.
Wenn so ein Ökosystem, was ja auch dann recht geschlossen ist, gestresst
ja.
ist. Und ich glaube, wenn man diese ganzen Faktoren dann zusammennimmt, stellt sich ja dann die Frage, was können wir denn tun, dass es dir irgendwie ein bisschen besser geht? Muss man da ganz brutale Maßnahmen? Ich kann mich erinnern, Jörg Ovens hat zum Beispiel gesagt, wir sollen den Laden mal 5 Jahre zumachen. Ist auch eine ganz steile These und klingt doch erstmal krass. Aber ein Fünkchen Wahrheit ist da ja auch drin.
Das Schöne ist, dass man solche Äußerungen von Anglern häufiger hört und in der blanken Verzweiflung um den Zustand. Mhm. Na, wir wollen gerne was machen, wir wollen irgendwie uns einschränken, um was Gutes zu erreichen. Aber die Wissenschaft zeigt auch ganz klar, dass inzwischen auch nicht mehr die Fischentnahme das Problem ist, sondern einfach die Verschlechterung des Lebensraums. Und das ist ganz einfach diese Nährstofffrachten, und das jetzt heutzutage dann noch im Zusammenspiel mit dem Klimawandel, der einfach in diesen flachen Randmeeren, wie die Ostsee ist, wie du sagst, ne, die ist flach, die hat auch ein paar tiefe Bereiche, aber wenn du jetzt hier rüber peilst bis Langeland, dann ist das Tiefste vielleicht 25 Meter. Das ist nichts für ein Meer. Ne?
Nee.
Und da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen, die klar gezeigt haben, dass dieser Klimastress in der Ostsee besonders relevant ist. Also da spricht man von so marinen Hitzewellen, die wirklich dann im Sommer zum Teil zu extrem hohen Temperaturen, die in der Historie auch nie gemessen worden sind, führen. Selbst wenn wir das Gefühl haben, der letzte Sommer war nicht so doll. Wenn du dir dann die durchschnittlichen Temperaturen der Ostsee anguckst, dann siehst du, dass sie in den letzten 10 Jahren eigentlich permanenten Hitzestress hatte. Nicht nur im Sommer, sondern im Sommer, im Herbst, im Winter und im Frühjahr. Es ist immer zu warm. Und das macht natürlich was mit so einem System. Ne? Also das verändert auch Algenwachstum. Das bedeutet dann ja wieder die Algen, ich weiß nicht, ob alle Zuschauer das System kennen.
Musst du mal kurz erklären wahrscheinlich.
Genau, also wenn wir zu viele Nährstoffe einleiten, erstmal klingt Nährstoffbelastung klingt immer schlecht. Das eigentliche Problem ist aber dann halt diese Primärproduktion, also das Wachstum von Algen, die auch über Licht und Temperatur gesteuert ist. Das heißt, wir leiten zu viele Nährstoffe ein. Der Klimawandel sorgt dafür, dass diese Nährstoffe noch effizienter ausgenutzt werden können. Und das führt zu einem erhöhten Algenwachstum. Das Algen sind so freischwebende Phytoplankton vor allem. Die sorgen erstmal für eine Sauerstoffproduktion, das ist ja erstmal ganz toll, aber die haben nur eine bestimmte Lebensdauer. Dann sinken die ab, gehen aus dieser phototrophen, aus dieser lichtdurchfluteten Zone raus, sterben ab, und in diesem Absterbe- und Prozess setzt dann irgendwann ein Sauerstoffzehrungsprozess ein. Also wenn organisches Material abstirbt, dann sinkt das nach unten im Meer und verbraucht dort unten Sauerstoff. Und das führt zu diesen sauerstofffreien Zonen, die wir überall haben.
Todeszone auch genannt,
genau.
Ne, in der Ostsee.
Ja.
Und dann hast du ja auch erzählt von der Verknappung des Lebensraumes. Magst du das auch ganz nochmal erklären?
Ja.
Weil ich habe mir gemerkt, von oben drückt der Klimawandel und von unten drückt die sauerstofffreie Zone.
Genau.
Das im Prinzip über den Lebensraum, über den wir uns unterhalten, der früher, ich rate jetzt mal 10 Meter waren, sind plötzlich nur noch 2,50 Meter, aber für dieselben Fischarten.
Genau, ja. Das ist die These, die Christoph Zimmermann vom Thünen-Institut ja auch immer wieder eigentlich jedem erklärt. Und ich glaube, so langsam ist es auch in der Öffentlichkeit angekommen, das Verständnis dafür, was das Problem, das wir in der Ostsee haben, für diese kälteliebenden Arten. Gerade Dorsch ist da das zentrale Ding eigentlich.
Der Dorsch ist ja weg, wir dürfen nicht mehr drauf angeln, die Bestände sind eingebrochen, es war ja immer nur Unmengen entnommen worden, plötzlich weg.
Ja, hätten wir das hier vor noch 8 Jahren gemacht, was wir heute vorhaben, dann hättest du eigentlich garantiert Dorsche gefangen. So, jetzt fangen wir garantiert keinen Dorsch.
Oder einfach, weil der Lebensraum geschmolzen ist, weil er von oben und von unten bedrängt wird.
Genau, also das Problem, was du gerade geschildert hast, ist, der Dorsch ist eine kälteliebende Art, so mehr als 12 Grad mag der schon gar nicht haben. Im Sommer haben wir hier Oberflächentemperaturen von teilweise 27 Grad. Ne, und dann hast du natürlich nach unten abnehmend die Temperatur. Irgendwo gibt es dann auch eine Sprungschicht, wo die rapide abnimmt. Aber häufig ist dann halt unterhalb dieser Sprungschicht schon sauerstofffrei. Das heißt, du sagtest es, früher waren 10 Meter Lebensraum da. Wenn wir da, 17 Meter im Schnitt hier draußen vielleicht hatten, dann waren die ersten 7 Meter zu warm und die restlichen 10 Meter waren kalt genug und das fand der Dorsch gut und da hat er sich wohlgefühlt und hat Krebse gefressen und, Sprotten und hat sich eigentlich das ganze Jahr über wohlgefühlt und wuchs dann dementsprechend auch gut. Und jetzt hast du da unten einfach keinen Sauerstoff mehr und oben immer noch die zu hohen Temperaturen, die ja tendenziell auch noch höher werden. Das heißt, wir haben echt einen massiven Lebensraumverlust für die Viecher. Und entsprechend schlecht sehen die auch aus. Also selbst wenn du mal einen kleinen Dorsch fängst, dann ist es echt so, die tun einem schon echt leid. Die sterben fast in der Hand. Oh, hier ist ein Hund.
Passiert. Wir sitzen halt an der freien Luft auf einer Sitzbank, da ist das kein Problem. Okay, das eine ist halt, dass der Lebensraum des Dorsches sich verkleinert hat, recht dünn ist. Was natürlich dann... Klar, die Nahrung ist dann auch weg, was du eben gesagt hast. Die sind übelst verhungert, sind übelst unterernährt. Das andere ist aber auch die Reproduktion, wenn der Lebensraum schwindet. Genau. Was haben wir da für ein Problem?
Was die Reproduktion des Dorsches angeht, ist noch nicht so ganz geklärt, wie das im Moment aussieht. Also wir haben immer noch Elternfische da, ne? Es gibt immer noch große Dorsche. Und man braucht im Prinzip auch nicht viele, um die Reproduktion wieder anzukurbeln. Also ein Dorsch ist ja extrem fruchtbarer Fisch. Ein großes Dorschweibchen hat mal leicht ein paar Millionen Eier. Da brauchst du nicht viele Laichfische. Also der Slogan, jeder Fisch zählt, den auch manche Wissenschaftler propagieren, dem widersprechen andere Wissenschaftler sehr vehement. Mhm. Mehr will ich dazu gar nicht sagen.
Reicht ja.
Nee, keine Meinungsmache, aber ich bin auch der Meinung, wir brauchen nicht einen riesengroßen Laichfischbestand. Natürlich ist es sinnvoll, die noch da sind, zu schützen, gar keine Frage. Aber wenn die Umweltbedingungen stimmen würden, dann brauchst du auch eigentlich nur einen relativ kleinen Laichtierbestand in der Ostsee und kannst den Bestand wieder ankurbeln. Aber es scheint so, darauf deuten zumindest so die jüngeren Untersuchungen hin, es scheint so, als ob die Reproduktion durchaus noch funktioniert. Ist auch so mein persönlicher Eindruck, wenn du im Sommer an der Küste unterwegs bist, findest du noch junge Dorsche, ne, diese Größe. Zum Teil, also ich weiß noch, vor 2 Jahren waren das zum Teil noch Massen. Also wirklich richtig viele Dorsche in der Größe, also aus dem Jahr. So, ne, die siehst du dann zum Teil im Sommer im flachen Wasser, wenn ich mit der Kopflampe zum Nachtangeln bei Meerforellen marschiere, dann sehe ich die kleinen Dorsche durchs Flachwasser schwimmen und messe irgendwie fast 20 Grad Wasser. Und dann denkst du schon, das ist nicht da, wo die gerne sind. Das ist eigentlich viel zu warm. Das finden die nicht gut. Aber die sind da, weil draußen ist halt noch viel schlimmer. So. Es scheint so, als ob die Reproduktion zumindest einige Jahre noch funktioniert hat, aber diese kleinen Dorsche, die verschwinden dann. Also spätestens, wenn sie das zweite Jahr passiert haben, dann sind die weg. Ne, diese typischen 30er, 35er Dorsche, die findest du eigentlich auch schon kaum noch.
Okay, also fehlt auch schon mittlerweile der Mittelbau.
Ja, völlig. Also diese hier, die waren jetzt jahrelang noch da und dann sind die verschwunden. Und da ist natürlich ein bisschen das Gefühl so, wo bleiben die denn? Ist das jetzt wirklich nur die Verschlechterung des Lebensraums? Also du sagtest auch, die Ernährungssituation verschlechtert sich natürlich auch. Ne? Klar, wenn ich ab 10 Meter oder 7 Meter zum Teil schon keinen Sauerstoff mehr habe, dann fällt da auch extrem viel Nahrung weg. Ne? Also alles, was irgendwie bodenlebend ist und da unten lebt und da kommt eine Sauerstoffwalze und der Sauerstoff geht auf Null, dann stirbt das alles ab. Ne? Also du hast dann auch eine extreme Verarmung natürlich des Nahrungsspektrums für alle Fischarten.
Jetzt mal ein bisschen spekulativ vorausgesetzt, aber wir finden irgendwann raus, woran es denn liegt und ändern, sei es, dass nicht mehr so viele Nährstoffe eingeleitet werden, sei es, dass man sich doch irgendwie einigt, dass die Erderwärmung nicht ganz so schnell vonstatten geht. Einfach mal gesponnen, was meinst du, wie lange dauert es, bis man wieder auf Dorsch fischen kann? Ich habe gehört, teilweise 60 Jahre.
Ich glaube, das würde in der Ostsee, wenn diese Faktoren abgestellt wären, dann würde es sehr schnell gehen. Das ist ein flaches Meer, der hat jetzt auch nicht so eine Nahrungskonkurrenz. wie es in anderen Systemen ist, so Neufundland zum Beispiel, na, da gab es dann, als der Dorsch runtergefischt war, so ein System-Switch nennt man das. Da stellt das System dann irgendwie selbstständig quasi um oder die ökologischen Funktionen von anderen Arten greifen dann und dann hast du mit einmal irgendwie einen anderen dominanten Räuber. So. Aber das in der Ostsee durch den geringen Salzgehalt kommen hier auch nur spezialisierte Arten vor und von daher würde ich davon ausgehen, dass wenn diese Negativfaktoren abgestellt wären, dann hätten wir innerhalb von 3-4 Jahren wieder einen Bestand, den man auch nutzen könnte. Und der Grund, warum diese Dorsche verschwinden, so krass, das könnte natürlich zum einen dieser Lebensraummangel sein, ein Mangel an Nahrung. Aber was wir hier auch massiv haben, und das wird auch gerne ein bisschen übersehen, das ist halt auch eine Prädatorenthematik, ne? Und da läuft gerade eine Studie zum Einfluss des Fraßdrucks vom Kormoran auf die Dorsche. Also vor allem gucken wir uns die hier an. Ne?
Und wie ist die?
Wie
ist der Einfluss?
Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.
Dann lass uns nicht spekulieren, weil dieses
aber
Thema ist...
Das ist ein heißes Eisen, ja. Aber ich bin trotzdem der Meinung, das ist ein Thema, über das man sprechen kann.
Ja, natürlich.
Und wir werden es nachher sehen. Also wenn wir hier draußen sind, heute Abend, wirst du mit Sicherheit 2000 Kormorane sehen. Den ersten sehe ich gerade, der sitzt da vorne auf der Mole, siehst du ihn?
Und trocknen sich, auch noch nicht, aber die trocknen ja sich eigentlich immer die Flügel, weil sie so da sitzen. Ne?
Und wir haben hier eigentlich überall an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste im Meckpunkt, ist es genauso, haben wir halt nicht nur die Standvögel, sondern halt viele Wintergäste, ne? Die dann aus dem Baltikum, aus dem ganzen Norden hier runterkommen und hier überwintern. Und das sind ein paar tausend Stück. Also ich weiß, die letztes Jahr waren so 2.500 Stück, die hier ein Stück weiter am See ihre Rastplätze hatten über den Winter und die fliegen jeden Tag von Herbst bis ungefähr April fliegen die in die Eckernförder Bucht und tauchen und fressen genau dort, wo dieser junge Dorsch überwintert. Wie gesagt, die Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber ich finde es schwer vorstellbar, dass die keinen Einfluss darauf haben. Und es gab eine Studie, die wurde am Dassower See gemacht. Da wurde geguckt, eigentlich wurde nach Aal geguckt, wie der Fraßdruck auf dem Aal ist durch den Kormoran. Und da hat man aber so viele Reste von kleinen Dorschen gefunden unter dieser Kormoran-Kolonie. Da haben dann ein paar Leute haben das interpoliert und hochgerechnet. Da hätte der Fraßdruck dieser Kolonie multipliziert mit der Anzahl der Kormorane, die überwintern an der Küste, hätte, glaube ich, zu einer 140-prozentigen Übernutzung des Dorsches geführt. Also alle Jungdorsche. Das ist natürlich eine dumme Rechnung, die kann man so nicht machen. Aber es könnte zeigen, dass der Fraßdruck dieses Vogels durchaus ein relevanter Faktor ist. Aber wir werden es wahrscheinlich dieses Jahr sollte die Studie ausgewertet sein. Da werden wir mehr wissen. Aber das ist auch, das gehört zur Wahrheit dazu. Das ist kein Kormoran-Bashing. Ich bin da auch überhaupt kein Fan von. Aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach so, dass diese Prädatoren durchaus einen Fraßdruck...
Also es ist ein Faktor einfach, ja, ne, der mit in diese Rechnung hineinkommt.
Genau, das ist nicht die eine Erklärung. Mhm. Wir haben viele Faktoren, die es für den Dorsch in der Ostsee schwer machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Prädatoren-Thematik ein Thema ist.
Wir haben auch noch einen anderen Räuber, das ist die Robbe.
Ja.
Hat die irgendwie einen Einfluss?
Nee, ich glaube ganz ehrlich nicht.
Okay.
Wir haben davon, sicherlich hat der Bestand massiv zugenommen. Ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern, in den Boddengewässern, da spüren die Angler das relativ deutlich. Man sieht sie auch immer. Aber das ist jetzt nicht so ein großer Bestand, dass der ernsthaft für den Dorsch bestandsgefährdend wäre. Da gehe ich nicht von aus.
Reden wir über eine andere Fischart, die man auch natürlich mit der Ostsee gleichsetzt. Du hast es ja auch schon angesprochen, das ist der Hering. Ich finde, wenn man so über Fischbestände, über Nachwuchs redet, ist es ja auch immer mehr so ein Gefühl, was man so über die letzten Jahre entwickelt hat. So, ne? Und mein Gefühl beim Hering ist, er kommt nicht mehr so verlässlich wie in den letzten Jahren.
Ja.
Und mal hast du den Schwarm gefunden und er ist riesig. Und mal habe ich auch schon erlebt, da fange ich am Tag einen Hering oder zwei und das war's. Und du fragst dich, wo ist denn dieser Schwarmfisch?
Ja. Ja.
Was ist denn da los?
Das ist ziemlich sicher. Meiner Meinung nach hat das auch tatsächlich mit dieser nicht mehr vorhandenen winterlichen Abkühlung der Ostsee zu tun. Früher konntest du die Uhr danach stellen, wann der Hering kommt, wann der in die Kieler Förde zieht oder in die Schlei. Da wusstest du, der kommt irgendwie am 1. April und der bleibt bis zum 30. April. Beispiel. Mhm. Ne? Heute geht die Heringssaison manchmal im Januar los. Ende Januar ist der Hering hinten in der Schlei. Und dann ist er aber zum Teil bis Anfang Mai da. Aber nicht, ne, wie du sagst, nicht verlässlich.
Genau, du musst den Hering
sondern da
suchen.
Kommt mal ein Schwarm, dann macht er das Laichgeschäft innerhalb von einer Nacht. Der Hering kommt, eine Nacht, ableichen, raus. Ist wieder weg.
Ist eher ein Quickie dann, ne?
Ja, das ist echt krass. Also da hat sich ganz, ganz viel verändert beim Hering. Diese Kalkulierbarkeit der Heringssaison, die gibt es nicht mehr. Und was wir ja auch wissen, der Heringsnachwuchs hat es auch schwer in der Ostsee, weil diese Eiablage und das Schlüpfen ist temperaturabhängig. Und der Hering braucht aber bestimmte Nahrung. Mein Handy klingelt gerade, sorry. Der braucht sofort, wenn er geschlüpft ist, halt braucht er sofort potente Nahrung, Zooplankton. Und das ist dummerweise lichtabhängig, vor allem diese Primärproduktion. Also, ne, hatte ich ja vorhin erklärt, Algenwachstum, also Phytoplankton wird produziert, vor allem wenn die Sonneneinstrahlung stimmt. Und dann kommt das Zooplankton hinterher und frisst das Phytoplankton. Und dann kommt der Hering und frisst das Zooplankton. So, und dieser zeitliche Horizont, der passt heutzutage, wird der Heringsleich quasi zu früh abgegeben, die Entwicklung findet zu früh statt, der Hering schlüpft und er hat keine Nahrung. Ne, weil das vor allem lichtgesteuert ist, ne, diese Produktion des Zooplanktons. Und das führt dazu, dass ein großer Teil offenbar des Heringsnachwuchs verhungert.
Okay, weil der Hering ja auch Beutefisch auch gleichzeitig ist und auch ein gern gesehener Fisch bei Anglerinnen und Anglern. So.
Klar, ist die Basis der Ostsee, ne? Sprott und Hering.
Wirtschaftsfaktor, genau. Sprott ja. Ist ja im Prinzip ähnlich wie Hering.
Ja.
Lass uns zum nächsten Patienten kommen oder Patienten, das sind die Plattfische. Ich rede immer gerne, also ich gebe dir immer gerne so Stichworte, wie ich das so ein bisschen aus meiner Perspektive mitbekomme. Ich bin weder Wissenschaftler, noch arbeite ich bei einem Landesangelverband, sehe das dann eher aus Anglersicht, aber was man da immer wieder hört, ist einerseits, dass die Plattfische mehr werden. Auf der anderen Seite, weil sie aber mehr werden, werden sie natürlich dünner, weil das begrenzte Nahrungsangebot natürlich dann mehr Plattfische ernähren muss. Stimmt das als erste Frage?
Ja, also die erste These, es werden mehr, das ist auf jeden Fall richtig. Also bei der Scholle, da gibt es auch gute Untersuchungen und gute Zahlen zu. Und der Schollenbestand, der hat sich extrem positiv entwickelt. Also eigentlich fast zeitgleich mit der Abnahme des Dorsches ist die Scholle durch die Decke gegangen.
Klingt erstmal logisch, ne? Ja. Der eine wird weniger, die Nische wird größer, ich besetze die Nische, die Scholle ist jetzt
plötzlich. Auch der Fraßdruck durch den Dorsch fehlt, ne? Da kommt einiges zusammen sicherlich. Ich glaube auch die Umweltfaktoren sind für die Scholle noch tolerierbarer, aber natürlich haben wir da auch das Problem, dass der Dorsch hat, nämlich ne, als Bodenfisch, ist halt richtig doof, wenn unten kein Sauerstoff ist. Ne? Wo willst du hin? Und hier gerade Eckernförder Bucht ist eigentlich ein super Beispiel. Das Ding ist gebaut wie eine Badewanne. Ne? Das geht wirklich an den Kanten, das wirst du nachher sehen. Hier geht's noch, wir haben uns eine Stelle gesucht, wo es ein bisschen langsamer abfällt, das Ufer weiter rein. Ist es wirklich 3 Meter, 5 Meter, 20 Meter. Und da unten ist kein Lebensraum mehr im Sommer. Das heißt, alles geht an die Kanten. Ne? Diese Quadratkilometer, die hier eigentlich sind, die schrumpfen, dieser ganze Lebensraum schrumpft dann auf nur diese steilen Kanten zusammen. Und das ist natürlich Stress für die Fische. Ne? Das ist, zum einen ist es wenig Nahrung, ne? Weil die müssen jetzt aus diesen paar Quadratmetern da, muss ihre Garnelen zusammenpicken.
Also die stehen richtig Schlange bei der Nahrungsausgabe.
Ja, das merkst du beim Angeln auch. Und natürlich ist es auch ein physischer Stress, weil sie diesen sauerstofffreien Bereichen immer aus dem Weg gehen müssen. Ne? Also das beides führt dazu, dass der Ernährungszustand gerade der Scholle relativ schlecht ist. Die sind echt dünn. Ne? Die sind so dünn, dass die Fischer ihre Quote überhaupt nicht ausfischen, weil sie die nicht vermarkten können zum Teil. Ich habe jetzt mit vielen Fischern geschnackt, so, weil wir haben da auch einen ganz guten Draht eigentlich. Es sind ja auch nicht mehr viele in Schleswig-Holstein, man kennt die dann alle. Und da haben mir einige erzählt, dass es jetzt gerade wieder ein bisschen besser aussieht. Also dass sie wohl wieder ein bisschen zugelegt haben in einigen Seegebieten. Ich weiß, hier in der Eckernförder Bucht sind sie meiner Meinung nach immer noch sehr schlank. Wenn du runter guckst Richtung Fehmarn, sind sie wohl ein bisschen besser. Da hast du auch mehr Flachwasserbereiche, wo sie ein bisschen mehr Platz haben. Oben an der Flensburger Förde habe ich früher auch ganz viel auf Plattfisch geangelt. Da ging es auch immer noch, weil da viele Ausweichbereiche sind. Aber grundsätzlich ist es so, dem Plattfisch geht es auch nicht gut. Der Bestand ist groß, die Reproduktion funktioniert, die Jungfische werden offenbar nicht so, sterben nicht, ob sie nicht gefressen werden oder anders überleben, wissen wir nicht. Aber da funktioniert die Reproduktion und die wachsen auch alle in diese Fangbarkeit rein. Aber es ist halt einfach wenig Nahrung da. Ne? Und inzwischen wachsen die, das ist nicht nur, dass sie dünn sind, sondern die bleiben auch kleiner. Ne? Also du fängst hier ganz viele zwischen, was ist das Maß, 25 und 30 Zentimetern. So.
Und da hast du jetzt keine steile These, aber natürlich eine Idee entwickelt. Das heißt ja, wenn ganz viele Fische von derselben Fischart um die wenige Nahrung konkurrieren, da kommen wir als Angler hin, wenn es geht, die maßigen Fische, alle raus.
Ja. Ich sehe wirklich zu, dass ich habe mir da, auf dem Bellyboot hast du das Maß eh immer direkt vor dir, ansonsten habe ich auf dem Boot auch so ein Maßband mir da ans Boot geklebt, halt den ran und wenn er maßig ist und nicht zu erbärmlich aussieht, dann nehme ich den auch mit.
Schmecken ja auch gut, also ich esse Scholle, ich esse Plattfisch sehr gern, ist ein schmackhafter Fisch, ist nicht so schwer in der Zubereitung, auch nicht, hoffentlich seht ihr das dann und hört das in der nächsten Folge, weil da wird es auch ein Catch and Cook geben, wenn wir dann erfolgreich sind. Darum geht es auch dann beim Angeln letztendlich. Ne? Ich meine, du willst dann ja auch gerne diesen Fisch, den du da bejagst, essen.
Du kannst mit gutem Gewissen wirklich dir deine Plattfische hier zum Essen fangen. Das ist überhaupt kein Thema und es ist auch relativ einfach.
So, und dann lass uns wieder zur nächsten Fischart gehen, die auch in der Ostsee immer mehr am Kommen ist. Das ist natürlich unsere geliebte Meerforelle. Und ich gebe dir erst wieder meinen Eindruck. Mein Eindruck ist, die Angelei auf Meerforelle wird immer besser, wird immer vielfältiger. Die großen Fische ist nach wie vor schwierig, aber so knappmaßige Fische, ich glaube das Mindestmaß liegt bei 45 cm in Mecklenburg-Vorpommern, wie ist es in Schleswig-Holstein?
40.
Ja. Das ist ganz okay. Jetzt lass uns gerne darüber sprechen, stimmt mein Eindruck und woher kommen diese Fische?
Super spannendes Thema, finde ich. Tatsächlich ist das die Meerforellenangelei und auch der Bestand ist das, was noch gut ist, muss man wirklich sagen.
Ne? Also es gibt gute Nachrichten aus der Ostsee.
Ja. Es gibt tatsächlich gerade in Mecklenburg-Vorpommern, da habe ich auch mit den Kollegen dort gesprochen, die da den Bleichfischfang machen und so. Und auch da gibt es so Projekte, um die Meerforelle künstlich zu reproduzieren. Mit denen habe ich gesprochen und die haben den Eindruck, der Bestand nimmt massiv ab. Also gerade die Laichfische, die in die Flüsse kommen, das wird echt weniger. Wir machen in Schleswig-Holstein auch ein ähnliches Projekt. Also wir betreiben als Landesangelverband zwei Bruthäuser im Land, wo wir quasi die Fische in den Gewässern fangen, wo die natürliche Reproduktion eingeschränkt ist oder nicht funktioniert. Um diese Flüsse am Laufen zu halten, damit die auch weiterhin junge Forellen reproduzieren und auch ein bisschen damit der Druck auf die Politik erhalten bleibt, an diesen Gewässern was zu verbessern. Machen wir das, setzen wir halt Jungfische in diese Gewässer aus. Das Ganze wird gefördert durch die Fischereiabgabe in Schleswig-Holstein. Es gibt ein Projekt, das heißt Fischhorizonte und das kümmert sich quasi darum, dass die Fischarten, wo die natürliche Reproduktion eingeschränkt ist, dass da was passiert und was gemacht wird. Und wir kriegen also quasi Geld vom Land, das von der Fischereiabgabe kommt. Du hast ja vorhin deine Marke für Schleswig-Holstein geholt. Also ein gehöriger Teil davon, der geht nachher auch wirklich in die Reproduktion der Meerforelle. Und das machen wir als Landesangelverband. Wir kriegen dann quasi Geld vom Land und machen da die praktische Arbeit.
Vielleicht sollten wir ganz kurz nochmal erklären, zum Verhalten der Meerforelle. Vielleicht ist irgendjemandem das nicht bewusst.
Ach so, ja.
Klar. Die Meerforelle lebt ja im Salzwasser in der Ostsee, aber zur Reproduktion zieht sie in ihren Ursprungsfluss zurück oder Bach oder was auch immer.
Die sind nicht so stringent wie der Lachs.
Also aber letztendlich brauchen sie Süßwasser, um sich zu reproduzieren.
Ja, das auf jeden Fall.
Und meistens sind es teilweise auch wirklich schmale, kleine Gewässer, Fließgewässer vor allem. Und da wissen wir ja, ne? Wie ist es da? Wie sind dort die Gegebenheiten? Ja. Ist es barrierefrei? Kommt der Fisch da überhaupt hin, um sich zu reproduzieren? Wird der in Ruhe gelassen? Ist der geschützt? Ja. Und dann gibt es ja verschiedene Projekte. Du hast ja auch gesagt, ihr betreibt zwei Bruthäuser, waren es. Mhm. Ne? Sowas gibt es ja auch in Dänemark. Sowas gibt es auch in Brandenburg zum Beispiel. Da gibt es ein Projekt an der Stepenitz. Das war die Flusslandschaft vom letzten Jahr. Auch groß bezuschusst. Könnt ihr übrigens auch in der ARD-Audiothek zum Beispiel hören oder auf dem RBB-YouTube-Kanal. Da war ich mal mit beim Lachs-Monitoring. Ich habe zwar keinen Lachs erwischt, aber Meerforellen und war echt beeindruckt, was für große Fische in diesen kleinen Gewässern unterwegs sind. Und bei euch wird das ja dann so ähnlich sein. Also die Fische werden durch Elektrofischen eingesammelt, dann kommen sie ins Bruthaus. Und was macht ihr dann da mit denen?
Genau, also es ist so, wir ziehen im Herbst los. Das macht vor allem mein Kollege Kilian. Der betreibt auch übrigens einen exzellenten Instagram-Kanal, Meerforelle SH. Super, der macht das richtig gut. Der hat da total Bock drauf. Super Content. Der geht halt im Herbst los und befischt dann die Gewässer, die in diesem Programm Fischhorizonte genannt sind.
Also welche sind das in Schleswig-Holstein?
Überall. Wir haben Nordsee- und Ostsee-Zuflüsse im ganzen Land. Okay. Also von der Grenze mit MacPom an der Trave zum Beispiel, bis hoch an die Flensburger Förde oder auf der Nordseeseite haben wir auch ganz oben, direkt an der Grenze, haben wir auch Gewässer. Also wir bespielen das ganze Land. Ne? Das ganze Störsystem ist riesig, da haben wir ein eigenes Bruthaus für. Also wir machen wirklich das ganze Land. Unser zweites Bruthaus an der Stör wird übrigens nur von Ehrenamtlern betreut.
Und ist ja ganz oft so, leider.
Ja. Ja, ich finde es super. Also ne, wir machen das, wir haben, wie gesagt, diese zwei Bruthäuser. Das eine in Altmühlendorf, das wird von Kilian, von unserem Hauptamtlichen betreut und betrieben. Und das zweite an der Stör, das wird wirklich nur durch Ehrenamtler gemacht. Und total genial, läuft super, schon seit x Jahren. Und da ist es halt so, genau, wir gehen im Herbst los, fangen die Elternfische, also große Meerforellen, gerade wie du sagst, auch in diesen ganz kleinen Gewässern. Zum Teil kannst du da im Prinzip mit Gummistiefeln durchlaufen, hältst den E-Cacher rein, drückst auf den Taster und da kommt eine 80er Meerforelle hoch.
Eine bunte auch noch, ja. Wo du einfach nicht weißt, was das für ein krasser Fisch.
Ja.
Die habe ich niemals hier erwartet.
Das ist, solange die in den Bach umdrehen können, schwimmen die da rein. Also das ist, wie du sagst, total beeindruckend, in was für kleinen Bächen, was für große Fische hochgehen. Genau, die fangen wir dort und dann haben wir für jedes Gewässer eine definierte Anzahl an Brütlingen, die wir besetzen können. Mhm. Dann planen wir so ein bisschen mehr ein. Wir wissen ungefähr, ne, eine Meerforelle von 60 Zentimetern, so, die bringt uns, weiß ich nicht, 3000 Eier.
Ihr streift die dann ja auch ab?
Genau, ja? Das kommt dann später. Erstmal fangen wir die Elternfische und gucken dann schon ungefähr, dass wir die richtige Anzahl pro Gewässer kriegen.
Okay.
Mhm. Ne, dass wir dann aus diesen Fischen so und so viel Brütlinge produzieren können. Weil das wird nicht einfach irgendwie mit dem Daumen oder setzt mal so viel rein, wie ihr kriegt, sondern wir haben eine bestimmte Menge pro Gewässer, die gefördert wird.
Okay.
Und da guckt sich wirklich jemand von der Behörde, von der oberen Fischereibehörde, guckt sich die Gewässer an, schaut, wie ist die Qualität des Gewässers, wie viele Laichplätze gibt es, also wie viel natürliche Vermehrung findet statt und wie viel Habitat, Lebensraum für die Jungfische haben wir überhaupt. Weil es wird gar keinen Sinn machen, in so einen 1 Meter breiten Graben, der 2 Kilometer lang ist, 150.000 Brütlinge reinzuschmeißen. Damit bringst du 90% dieser Brütlinge um.
Und vor allen Dingen würde dann ja, genau, die Arbeit würde sich ja gar nicht lohnen.
Nee.
Wenn 10% nur durchkommen, warum dann so ein großer Aufwand? Deswegen finde ich die Idee eigentlich ganz gut, dass genau geguckt wird, wie viel verträgt dieses kleine Fließgewässer, ne? Ihr seid dafür zuständig, ja, macht absolut Sinn.
Genau, also wir kriegen da bestimmte Zahlen quasi vorgegeben vom Land, die sind auch echt gut nachvollziehbar, also da sitzen auch Leute, die wirklich Ahnung davon haben und die an die Gewässer gehen und sich die angucken und das führt dann dazu, dass wir zum Teil für ein Gewässer nur 10.000 Brütlinge brauchen oder 5.000, ne? Und dann brauchen wir halt irgendwie für 5.000 brauchen wir vielleicht nur 2 größere Laichfische, 2 Weibchen und die nehmen wir dann mit. Dann nehmen wir immer noch 1-2 Männchen dazu, ne, damit da so ein bisschen genetische Variabilität auch drin ist. Das heißt, wir nehmen dann diese Fische aus dem Gewässer, die werden extra gehältert und die Brütlinge von diesen Fischen kommen auch wirklich nur in das Gewässer zurück. So, die gehen dann in unsere Anlage, halt entweder in Mühlendorf oder halt das in Aukrug für das Störsystem, werden da gehältert. Und dann wird halt geguckt, wann sind die reif. Das heißt, ne, man streift die dann ab, die Eier kommen von alleine dann quasi raus, man muss nur so ein bisschen nachhelfen. Das dauert manchmal tatsächlich ein paar Wochen, das heißt, wir haben die dann zum Teil auch irgendwie 3-4 Wochen in der Anlage, die Fische. Und dann werden die halt nach und nach alle abgestriffen. Und dann kommen die in Brutschränke und dann dauert es halt eine gewisse Zeit, je nach Wassertemperatur, da spricht man so von Tagesgraden, brauchen die Fische dann halt zwischen, weiß ich nicht, ein paar wenigen Wochen bis zu echt lange, wenn es richtig kalt ist, dann ist es richtig zäh, dann schlüpfen die sehr spät. Jetzt ist tatsächlich, dieses Jahr haben wir schon einen ganz guten Ausschlupf. Also ich glaube, wir sind jetzt, wir haben schon ein paar, an die 100.000 Brütlinge sind schon aus dem Ei geschlüpft. Und die behalten wir dann aber noch so lange in der Anlage, bis dieser Dottersack aufgebraucht ist. So, weil das ist dann, ne, diese Zeit verbringen die so im Kieslückensystem und das ist häufig das, was im Gewässer fehlt. Mhm. So, ne, dieses grobporige Kieslückensystem, das nicht zugesandet ist, da verstecken die sich eigentlich drin in ihrem Dottersackstadium und sobald dieser Dottersack aufgebraucht ist, sind die dann fressfähig, ne? Dann fangen die auch an, wirklich Nahrung aufzunehmen und das ist der Zeitpunkt, wo wir die dann in die Gewässer setzen, weil dann verlassen dieses Kieslückensystem, gehen an die Kanten, ins Kraut, optimalerweise steht da eine Erle im Bach, in diesem Erlenwurzel stehen die dann drin, verstecken sich und dadurch, dass wir die dann so früh reinbringen, gehen wir auch quasi auf Nummer sicher, dass dieser Fisch auch an das Gewässer gut angepasst ist. Ne? Dass es kein dummer Zuchtfisch ist, sondern dass der so früh wie möglich reingeht, um sich anzupassen, um dann auch den Räubern aus dem Weg zu gehen. Eisvogel lebt dann natürlich mit von, der freut sich auch, wenn wir das Projekt machen.
Hecht zum Beispiel?
Haben wir fast gar nicht. Ja, relativ wenig, nur in den größeren Gewässern. So Träne, Stör und so, da gibt es auch Raubfische. Viele. Ja, aber in diesen kleinen Gewässern ist es dann vor allem so Eisvogel, Fischotter haben wir da viele.
Okay.
Ne? Also so diese
Und wann zieht denn diese kleine Meerforelle ins Salzwasser? Wie lange dauert das dann noch?
Das ist leider inzwischen auch zum Teil abhängig von den Wasserständen. Also normalerweise, wenn alles gut läuft, da verbringt die eigentlich anderthalb Jahre ungefähr im Fließgewässer. Ne? Die heißt dann erstmal Paar. Ne? Wenn sie Dottersack aufgebraucht hat und wir die reinsetzen, dann ist sie ein Paar, die ist schon so groß. Das geht sehr, sehr schnell. Die wachsen extrem schnell in diesen ersten paar Monaten. Und in der Regel dann im darauffolgenden Frühjahr schwimmen die dann schon raus eigentlich. Ne, das ist das heißt Smoltifizierung.
Smolt,
so, genau. Der Smolt, der schwimmt dann raus, der kriegt dann so eine silberne Färbung, der geht dann raus ins Meer und verbringt dann so ein Jahr ungefähr. Bis 2, 3, wenn man Glück hat, 4 Jahre im Meer, kommt dann wieder wenn er 4 Jahre im Meer war, dann als 72 Zentimeter Forelle. Wenn sie nicht optimalerweise vorher an meiner Fliege hing.
genau. Und das heißt ja im Prinzip, sowas gibt es in Schleswig-Holstein, sowas gibt es in Brandenburg, sowas gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, sowas gibt es auch schon recht lange in Dänemark.
Ja.
Und dass im Prinzip der Bestand, ich sage jetzt mal, künstlich aufgepäppelt wird, um die Fische durchzubringen. Ja. Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, ist das denn ein Grund, dass der Bestand sich erholt hat, beziehungsweise gefühlt gestiegen ist in der Ostsee? Und ist das eigentlich nur was für uns Anglerinnen und Angler oder ist es eigentlich auch für das gesamte Ökosystem was Gutes?
Das ist natürlich, ich hatte ja schon gerade gesagt, ne, also da profitieren im Fließgewässer auch alle von. Also die, sei es Fischotter, sei es, weiß ich nicht, Gänsesäger oder Eisvogel, alle profitieren davon. Das ist natürlich, auch für uns Angler eine gute Sache. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob der Bestand sich jetzt so positiv entwickelt hat. Also wenn man jetzt die letzten 30 Jahre, 40 Jahre anguckt, dann ja, auf jeden Fall. Dann hat sich der Bestand extrem positiv entwickelt durch all diese Projekte. Aber vor allem auch dadurch, dass man Gewässer wieder in natürlicheren Zustand
hat. Ne?
Genau. Ja. Dass da eine natürliche Reproduktion stattfinden kann.
Na, ich wollte jetzt ein bisschen so von dem Fischbesatz weg, weil man könnte ja jetzt denken, das klingt ja für mich astrein nach Fischbesatz in der Ostsee, damit dann Fische da sind, entsprechend für die Leute,
für die Angler. Ja. Genau. Das gibt es auch tatsächlich, das machen die Dänen recht intensiv, auf Fünen zum Beispiel. Die sagen ganz klar, die machen das zweigeteilt, also da wird auch ganz viel renaturiert, die machen da super Arbeit, auch die haben dann die Grusbanden zum Beispiel, das ist die, Grus heißt, das ist so Kieselsteine, die gehen dann echt im Herbst los, haken die Kiesbetten durch und so, alles mit Freiwilligen, die machen ganz viel an den Gewässern, auch wirklich große Renaturierungen, also die versetzen die Gewässer wieder in den Zustand, selbstständig zu produzieren, aber gleichzeitig sagen sie, wir wollen aber auch, dass die Meerforelle für die Angler interessant ist und wollen halt möglichst auch viele Touristen anlocken. Und dafür setzen die einfach stumpf Smolts ein in die Unterläufe der Bäche. Also die schneiden die Fettflosse ab, die Fische erkennt man auch. Das machen die jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, dass sie die Fettflosse abschneiden. Und das ist dann tatsächlich zur Erhöhung der anglerischen Attraktivität gedacht. Und da muss man sich auch ehrlich und gerade machen. Ich finde, das ist ein ganz guter Weg. Du machst halt beides. Ne? Du baust zum einen, machst du die Gewässer wieder gut. Das ist halt super für die ganze Natur. Ne? Das ist ja nicht nur die Meerforelle, die davon profitiert. In diesem Kieslückensystem gibt es halt Steinfliegen, die es sonst wirklich schwer haben hier bei uns in unseren Breiten. Du hast alle Arten, die am Fließgewässer vorkommen, profitieren von den Lebensraummaßnahmen für die Meerforelle. Also das ist wirklich... So ein kleiner, intakter Meerforellenbach ist ist ein bisschen ausgelutscht, das Wort, aber ein Hotspot der Biodiversität.
Das ist doch schön, wenn es sowas gibt.
Also da alle profitieren von diesen Projekten, gerade diese Lebensraummaßnahmen. Und natürlich indem wir auch weiterhin die kleinen Fische in die Gewässer reinsetzen, erzeugen wir ja auch einen Druck, dass was passiert an den Gewässern. Ne? Die großen Fische kommen zurück und alle, die das sehen, die das mitkriegen, was für große Fische da in die Gewässer hochgehen, die entwickeln mit einmal ein ganz anderes Gespür dafür, wie wertvoll so ein kleiner Bach sein kann. Das ist ja nicht nur irgendwie der Graben hinter meinem Feld, der irgendwie mein Wasser abführt als Landwirt, dumm gesprochen, sondern der ist wertvoll. Das ist
ein Lebensraum, richtig,
ja, da passiert richtig Lebensraum. Was. Alter, so eine Forelle da drin, das habe ich nicht gedacht. Ne? Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Ja. Und das habe ich tatsächlich kürzlich gemerkt. Da habe ich so eine Vortragsreihe gehabt für die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Das hängt zusammen mit diesem Aktionsplan Ostseeschutz. Wir wollen ja jetzt die Ostsee verbessern, das worüber wir gerade sprechen. Das hat ja auch unsere Landesregierung beschlossen. Und im Rahmen dieses Aktionsplans gibt es auch quasi eine freiwillige Aktion aus der Landwirtschaft, die Nährstofffrachten zu reduzieren in die Ostsee. Und als Auftakt, dass man das quasi in die Breite kriegt in der Landwirtschaft, gab es halt diese Vortragsreihe. Und da habe ich quasi einen Part übernommen und habe so ein bisschen erzählt, was lebt denn in diesen kleinen Bächen? Warum sind die überhaupt wertvoll? Und warum müssen wir die Ostsee schützen? Und warum müssen wir auch auf diese kleinen Gewässer aufpassen? Und das war echt ein cooler Effekt. Ich habe dann wirklich eine Präsentation gehalten mit ganz vielen Bildern. Ne? Große Fische, habe gezeigt, was da in diesen kleinen Bächen lebt und habe wirklich ganz plastisch erzählt, warum das sinnvoll ist, diese Bäche zu schützen. Allein nur für diese Fischart. Ne? Und was alles in deren Bugwelle quasi Positives passiert. Und das richtig gemerkt. Danach kamen total viele zu mir und sagten, Mensch, das war total spannend, habe ich nicht gewusst. Und ich gucke jetzt ganz anders auf den Bach hier hinter meiner Koppel.
Hast du deinen Auftrag erfüllt?
Ja, was dann am Ende draus kommt.
Ja, aber
aber man hat richtig gespürt.
Awareness war plötzlich da, also ein Bewusstsein dafür, ne? Ja. was da im Prinzip los ist. Ja. Mensch, das ist ja die perfekte Klammer für unser Gespräch. Wir haben angefangen mit Kloake und jetzt natürlich noch zum Abschluss für euch die Frage an Johannes. Was kann ich denn tun? Was kann ich persönlich tun, um vielleicht die Umstände, unter denen die Ostsee leidet, ein bisschen zu verbessern? Kann ich mich irgendwie engagieren? Kann ich mein Angelverhalten irgendwie anpassen? Kann ich irgendwas ändern? Kann ich irgendwas tun?
Klar, ja. Also ich habe ja gesagt, also die großen Stellschrauben ist tatsächlich Nährstoffe und Temperatur, Klima. Da können wir alle was machen. Ne? Also was Klima angeht, ich weiß, das ist ein Riesenthema, ne? Aber sind wir alle Teil des Problems. Und da eine Veränderung herbeizuführen, ist natürlich, das ist ein globales Problem. Ne? Ja. Also aber trotzdem kann jeder seinen Teil leisten. Das wissen wir alle, darüber haben wir auch schon alle genug gesprochen. Was Nährstofffrachten angeht, ist es natürlich schwierig. Da kann ich natürlich eine politische Entscheidung treffen, ne? und quasi in dem politischen Prozess im Rahmen meiner Einflussnahme dafür sorgen, dass da was passiert. Die Parteien wählen, die dafür stehen, dass an den Schrauben was gedreht wird. Da muss ich aber sagen, zumindest was bei uns die Landespolitik angeht, das ist bei allen angekommen, bei allen Parteien. Das ist jetzt kein grün belegtes Thema oder so, sondern das ist bei allen Parteien angekommen, dass da was passieren muss. Und ich glaube, dass auch in der Landwirtschaft klar ist, sie haben jetzt nochmal die Chance, freiwillig zu liefern. Wenn sie nicht freiwillig liefern und die Nährstofffrachten zurückgehen, dann wird da irgendwie Ordnungsrecht kommen. Da wird was passieren. Mhm. Ein anderes großes Thema sind die Kläranlagen, also gerade kommunale Klärungen. Die großen Kläranlagen, die sind gut da drin, die Nährstoffe rauszuhalten. Aber diese kommunale Klärung, die ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also wenn man sich die kleinen Bäche anguckt, über die du gesprochen hast, die laufen zum Teil im Sommer mit 80-90% Klärwerkswasser.
Mhm. Nicht so schön.
Und nee, gar nicht schön. Und da funktioniert dummerweise in der kalten Jahreszeit funktioniert dieser Nährstoffrückhalt nicht besonders gut. Auch das ist ein Thema, da kannst du als einzelner Bürger relativ wenig machen. Du kannst halt nur sagen, das ist ein Thema, das mir wichtig ist, das muss politisch behandelt werden. Aber natürlich können wir als Angler was tun. Ne? Ich habe ja gesagt, Plattfische rausholen ist jetzt nicht die schlechteste Idee.
Wisst ihr Bescheid?
Ja, das wollen wir auch noch machen.
So, perfekte Überleitung, Johannes. Also Leute, danke dir schon mal.
Ja.
Das war so ein bisschen die steile These erklärt vom Titel Kloake Ostsee? Fragezeichen mit Johannes Radke vom Landesangelverband Schleswig-Holstein. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alle zwei Wochen heißt das Angebissen und wie jetzt schon mehrfach angekündigt, in der nächsten Folge wollen wir was Gutes tun für die Ostsee. Kleiner Spaß, natürlich auch für uns. Wir versuchen es auf Plattfisch, wir versuchen es auch auf Meerforelle. Mal gucken, wie sich das alles so anstellt. Vielleicht wird es nicht nur eine Folge, das wissen wir aber jetzt noch nicht. Damit ihr auch wieder was von uns habt, mache ich noch ein kleines Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr wieder eine angebissen Scale gewinnen, also im Prinzip eine Fischmessmatte mit in unserem Design, in so rot-weißen Farben, mit unserem Logo drauf. Da sollt ihr uns immer eine Frage beantworten. Ich möchte diesmal von euch wissen, wie heißen die kleinen Meerforellen, die es dann irgendwie auch schaffen, ins Salzwasser zurückzukommen. Da gab es so einen speziellen Begriff für, den hat Johannes genannt, und die haben auch einen bestimmten Namen. Ich glaube, die
meinst
Lachse...
Welches Stadium meinst du? Dass
der Dottersack ist schon weg.
Okay, aber sie sind noch nicht auf dem Weg ins Meer.
Nee.
Okay, gut.
Ich glaube, Lachse werden auch so
Antwort.
Genannt.
Das ist ja. Schön.
Wenn ihr die Antwort auch wisst, schreibt uns einfach eine Mail an angebissen@rbb-online.de. Ich wiederhole es nochmal, angebissen@rbb-online.de. Ich freue mich auf euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt hechtig gewaltig. Dankeschön, Johannes.
Sehr gerne.
Zack.
Vielen
macht's
Dank.
Gut. Ciao.
Ciao.
Angebissen, der RBB-Angel-Podcast mit Frieda Rössler. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön. Wir finden's hechtig gewaltig.